Treffen die Borg. Die aktivieren ihre Schutzschilde und ergeben sie sich. Widerstand ist zwecklos.
Das Internet. Unendliche Weiten. Wir befinden uns in der Gegenwart. Dies sind die Folgen über die Filme des Star Trek-Universums, die uns seit Jahrzehnten begleiten. Philipp und David entdecken fremde Welten, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die beiden dringen dabei in Galaxien vor, über die schon viel zu viele Menschen gesprochen haben.
Pimmelkarate Teil 5 und gucken, wem es auffällt. Oder meinst du, wir bleiben in irgendwelchen Filtern hängen? Dann, weißt du, es gibt dann so Leute, die mögen keinen Kampfsport und die haben dann Karate gefiltert, weißt du?
Also ich überlege gerade, ob es irgendwie irgendwas gibt, was ähnlich wie Pimmel heißt,
ja.
Was dann vielleicht der Grund ist, warum das nachher durchgeht dann.
Achso, Eike Immel.
Eike Immel.
Alter Torwart.
Immelkarate.
Immelkarate.
Das konnte er ja gut.
Immelkarate, ja, der war ein richtiges Monster vom Tor.
Ja. Apropos Monster vom Tor.
Was mit Oliver Kahn?
Nee. Monster im Zentrum des Universums.
Ja. Oh ja, ich wollte, wir reden ja über Star Trek 5.
Ach!
Am Rande des Universums.
Jetzt habe ich einen anderen Film geguckt.
Das ist komisch, weil wir haben den zusammen geguckt. Wo warst du die ganze Zeit?
Innerlich war ich tot, als ich diesen Film gesehen habe.
So, und ich habe gesagt, ich würde gerne den Klappentext hier auf der Blu-ray, wir haben wieder die restaurierte Version geguckt, vorlesen. Übrigens, Fun Fact, ich habe sie original verpackt hier mit hingebracht. Und du hast scherzhaft gesagt, das ist deswegen, damit sie die anderen Blu-rays in meinem Regal nicht berührt. Und das stimmt. Kommt auch wieder in so eine Plastiktüte.
Ja, ich will.
So, ich bin ein alter Mann, ich muss die Brille hochmachen, um das abzulesen.
Das macht er wirklich, kann ich bestätigen.
Ja, ich war ja letztens beim Augenarzt und dann fragte er mich, ob mein Sehen schlechter geworden ist. Und dann sagte ich so, ja, ich müsste jetzt die Brille hochnehmen. Und dann guckte mich so an, wie alt sind sie? Und dann sagte ich mein Alter und er so, das liegt am Alter.
Hat sich ihr
ich habe jetzt einen neuen Augenarzt.
Hat sich ihr Augenlicht verschlechtert? Nö, sie sind gar nicht mehr so hässlich.
Ein abtrünniger Vulkanier mit einem erstaunlichen Geheimnis entführt die Enterprise,
wow,
um einen mystischen Planeten zu finden. Kirk und seine Mannschaft machen sich auf, um den Verrückten zu stoppen. Ihre Reise führt sie ins Zentrum des Universums. Das ist einfach das Ende gespoilert. Vors Angesicht Gottes. Während die Crew unter dem Einfluss des Vulkaniers steht, muss Kirk sich auf eine merkwürdige Allianz einlassen, um die Galaxie zu retten. Ich spoilern einfach den ganzen Film, das ist das komplette Ende.
Das ist das komplette Drehbuch, was sie da abgedruckt haben. Wirklich, ohne Scheiß. Mehr ist das nicht. Den Rest hat einfach William Shatner gesagt, also Kirk könnte doch jetzt noch 3 Typen verprügeln.
Umarmen, bis sie aufgeben.
Ja, genau.
Also kurz zur Einordnung. Also wir reden jetzt über Star Trek Teil 5. Der gilt, glaube ich, so im Fankreis als der schlechteste. Ne?
Am Rande des Universums.
Der und der 10. Ne? Das sind so die, wo die Fans am ehesten sagen, damit können die gar nichts anfangen. Habe ich das richtig abgespeichert?
Also ich bin ja Fan und ich würde noch sagen, der 10., der wischt sogar noch mit dem 5. den Boden auf.
Und ich sage, der 5. hat mir besser gefallen als der 1.
Ja, weil wir ja hier von Filmen reden. Und wir haben bereits festgelegt, dass der 1. kein Film war, sondern eine Tech-Demo.
Okay.
Und dagegen würde sogar der Windows-Bildschirmschoner gewinnen.
Der steht übrigens in Bayern, habe ich bei meinem letzten Urlaub festgestellt.
Der Bildschirmschoner?
Ja, diese grüne Wiese vor dem blauen Himmel.
Ja, ich habe auch mal gehört, dass das ein tatsächliches Foto ist.
Ist das so? Aber es sieht in Bayern wirklich so aus. Total erstaunlich.
Nee, dieses Foto, das hat wirklich mal jemand gemacht, dieses Foto.
Mhm. Hat er wahrscheinlich nie Geld für gekriegt und Windows.
Ja, so wie Microsoft. $15 wie für das Nike
Swoosh. Ja, aber ganz ehrlich, das ist mit einem dicken Marker einfach so wupp gemacht, ne? Also.
Ey, iconic, oder?
Iconic, aber ich meine, das, naja.
Manchmal ist das Einfachste auch das Krasseste dann.
Das stimmt. Kommen wir von diesem kleinen Exkurs zurück zu Star Trek 5. Ich weiß, es schmerzt dich.
Ja, es bereitet mir wirklich körperliche Schmerzen. Ja.
Ich frage mich ja, wer den Scheiß geschrieben hat.
Ich weiß, ich kann dir sagen, wie das gewesen ist. Ich kann dir sagen, wie das gewesen ist. Da waren Drehbuchautoren, die haben richtig geile Idee gehabt.
Ja, pass auf, ich sag dir auch, wie die heißen.
Ja?
Das waren Harv Bennett und David Lowery.
Mhm. So, und die saßen dann, da hatten richtig geile Ideen gedroppt, ne? So ja. Irgendwie so riesen Raumschiffschlachten und die Lage im Universum eskaliert und hier so Klingonenkriege und sowas alles. Richtig krass. Und dann kam ein verrückter Vulkanier rein.
Ja.
Und hat mit so Jedi-Mind-Tricks gesagt, ihr macht einen schlechten Film.
Ja, nee, es war William Shatner, der steht nämlich tatsächlich auch vom Drehbuch drin. Sehr erstaunlicherweise, ist einer von drei Drehbuchautoren.
Nee, der ist deswegen da drin, weil der das Drehbuch genommen hat und dann einfach so viele Szenen selber improvisiert hat, in denen Kirk einfach jetzt mal richtig krass da aussieht.
Mhm.
Dass man dann gesagt haben, der Anteil ist jetzt so groß, wir müssen William Shatner jetzt als Drehbuchautor nennen.
Also wir können bestätigen, es ist ja allgemein dieser Vorwurf, also wir kommen von Star Trek 4, der sehr erfolgreich war. Leonard Nimoy hat Regie geführt und dann hat William Shatner gesagt, hallo, ich bin der Star, ich will das auch. Trottel. So, und das hat er jetzt gekriegt mit Star Trek 5. Und das war dann auch das letzte Mal, dass er Regie geführt hat. Bei einem Star Trek-Film zumindest. Ich weiß nicht, ob er nachher nochmal irgendwie, weiß nicht, bei TJ Hooker oder sowas gemacht hat. Ja, und man merkt diesen Film halt einfach an. Also, man neigt sogar dazu, es ihm irgendwann wirklich aufs Brot zu schmieren, obwohl das vielleicht dafür gar nicht verantwortlich ist. Es ist ein komplettes Vanity-Projekt für William Shatner. Es wird vor allem das Ego dieses Schauspielers und der Figur Captain Kirk geschmeichelt. Es gibt auch so eine. Wir haben das, ich glaube, habe ich das gesagt oder ich weiß nicht mehr. Man hat so das Gefühl, dass so diese Grenze zwischen der Figur Captain Kirk und der real existierenden Person William Shatner verschwindet, weil man einfach sieht, wie William Shatner gut darstellen will in diesem Film. Dass da Szenen einfach drin sind, die so abgrundtief dämlich auch sind in ihrer ganzen Entstehungsgeschichte. Und so unrealistisch, aber einfach ein Mann, der sich offensichtlich nicht selbst einschätzen kann, gut darstellen will.
Wofür braucht William Shatner ein Raumschiff?
Das ist eine gute Frage. Für die Frage wirst du jetzt in die Brust gelasert.
Das ist die legendäre Szene, in der William Shatner von einem krassen Blitz getroffen wird, von Zeus persönlich, und dann die ganze Zeit die Jacke qualmt, ohne dass da ein Loch zu sehen ist.
Das wäre Moses gewesen.
Moses war auf der anderen Seite. Moses wurde, darf man das so, sind wir explicit?
Weiß ich nicht.
Sind wir explicit?
Ist mir egal, ich habe ja noch keinen veröffentlicht.
Weil Moses,
wir zeichnen ihn ja noch auf.
Weil Moses war ja der ja dann eigentlich richtig gefickt wurde von den Ägyptern, so erst, ne?
Ja.
Und dann hat Gott ihm ja erst geholfen, er ist ja selber kein krasser Magier, also Moses, ne? Weil der hat nämlich, das habe ich ja mal bei Google Maps eingegeben.
Ja, Moses ist der mit den 10 Geboten, ne?
Genau.
Ja.
Mit der also der eigentlich 15 hatte, aber eine Steintafel
ist ihm genau an die Szene muss ich
das
auch gerade melden.
Geil,
großartig. Ja. Ich bringe euch diese 10 Gebote.
Nee, wenn man das bei Google Maps mal eingibt, also die sind ja in 40 Jahren, sind die von Ägypten nach Israel gewandert.
Ja.
Ich habe das mal bei Google Maps eingegeben.
Was sagt Google Maps? 5 Tage?
Ja, wenn du, glaube ich, zu Fuß läufst, 4 Tage.
Ja, vielleicht ist es ein Übersetzungsfehler. Vielleicht stand da 4 Tage im Original und dann hat irgendeiner irgendwann eine Null reingeschmiert, weißt du, so besoffen beim Abschreiben der Schriftrollen. So ein Schmierfleck, der hat gesagt, ja, 4 oder 40? Ja, 40 hört sich besser an. Und dann Tage, ja, okay. Dann machen wir Jahre draus. Man weiß
vielleicht,
nicht.
Vielleicht war der auch gar nicht in Israel, sondern so wie Kolumbus, der dachte, der wäre in Indien, dachte dann Moses, er wäre in Israel, war aber in Nepal.
Möglich. Ja, aber wir kommen zurück zum Film, weil wir haben
Kommen wir zurück zu großen Entdeckern.
Ich möchte erstmal, vielleicht gehen wir ein bisschen chronologisch durch diesen Wahnsinn durch. Also erst, wie gesagt, ich habe gesagt, er hat mir besser gefallen als der erste, aber er ist schon ziemlich schlecht und es fängt schon damit an. Das sehr schöne Naturaufnahmen. Sie haben im Yosemite Nationalpark.
Am Half Dome, wo William Shatner persönlich die Wand hochgeklettert ist. Eine der gefährlichsten Kletterhänge der Welt. Da ist er einfach ohne Seil.
Ohne alles.
Ist der William mit Plauze hoch.
Free Solo da hoch.
Ja.
Mit, du siehst
wir alle, waren dabei.
Und William Shatner ist halt einfach, der ist zum Zeitpunkt des Films 50 plus und hat halt einfach auch eine, schon so ein Wohlstandsbäuchchen, ne? Und ich weiß nicht, ob das, es gibt ein paar sehr gute Kletterfilme über Free Solo zum Beispiel. Kann man gerade bei Disney Plus zum Beispiel streamen, kleine Empfehlung, ne? Wo du siehst, wie Leute aussehen, die solche Wände hochlaufen und keiner von denen sah auch nur, war weder in dem Alter von William Shatner, noch sah er auch nur annähernd so. Ich meine, so krass ist William Shatner, dass der sein Eigengewicht, das nicht niedrig ist, diesen Berg da hochzieht.
Du musst eins werden mit dem Berg.
Allein dieses Vanity-Ding. Wenn sich andere Leute beschweren, wie schlecht die Eröffnungsszene von Mission Impossible 2 ist, wo Tom Cruise dieses Free-Solo-Ding macht da hoch. Tom Cruise habe ich die Kletterei zumindest abgenommen.
Ja.
Ich meine, wenn sie wenigstens erklärt hätten, die sind auf einem Planeten mit geringerer Schwerkraft unterwegs.
Naja, es ist USA. Wenn ich mir so angucke, was da so derzeit so passiert, könnte das sein, dass es ein anderer Planet ist.
Die haben dann Auftrieb, weil die so viel Luft im Kopf haben. Egal. Es ist dieses ganze Ding und dann stürzt der da ab. Ich habe den Grund schon wieder vergessen, weil er sich erschreckt und
weil Spock ihm auf den Sack geht.
Genau, Spock ist hochgeflogen mit so Raketenstiefeln, die ich wiederum ganz cool finde.
Aber
sie machen keinen Sinn.
Genau.
Warum?
Also Kirk fällt ja runter vom Stein.
Ja.
Und Spock fliegt hinterher und man muss
überlegen, sieht auch nicht gut aus, diese
Raketenstiefel, die haben halt Düsen in eine Richtung, nämlich nach unten. So. Und jetzt kommt Spock angeschossen von oben, also mit quasi den Düsen von den Stiefeln nach oben.
Ja.
Fliegt nach unten, um Kirk zu retten und hält ihn kurz vor dem Grund dann fest.
Ja.
Die Stiefel zeigen aber immer noch nach oben.
Zwei Sachen dazu. Einmal, Kirk muss sehr leicht sein, weil er hält ihn wie eine Feder fest.
Das würde ja bedeuten, dass er nicht viele Muskeln hat. Das kann ja nicht.
Genau, und ich meine, fairerweise, Vulkane sind sehr stark. Das sehen wir ja auch nachher noch in dem Film, wenn der böse Vulkanier Kirk
du
mit dem Gewehr...
Du bist Vulkanier!
Das sehen wir übrigens an. Genau. Es ist halt wirklich, diese ganze Szene, wie er runterfällt, gefangen wird. Ey, Leute.
David.
Nicht gut.
Ganz ehrlich.
Ja.
Ganz ehrlich, wie du hier über Cyborg redest, ne? Und so.
Welche Cyborgs?
Das finde ich nicht in Ordnung.
So bin ich doch noch. So
das sind einfach
noch gar
nicht. Das sind einfach nur deine tiefsten Ängste, die du jetzt gerade verdrängst. Was ist deine tiefste Angst? Ich guck mal in dich rein. Keine Ahnung, der Fernseher von deinem Zockerzimmer kaputt geht.
Das ist ein Trauma, dass du gerade. Eigentlich freue ich mich drauf, weil dann kann ich mir einen größeren kaufen. Also ich warte noch, dass er so kaputt geht. Er geht ja langsam kaputt, dass er so kaputt ist, dass ich vor mir selber rechtfertigen kann, einen neuen zu kaufen. Was wollte ich eigentlich sagen?
Muss ihm nochmal so einen Schubs geben.
Ich würde ganz gerne auf diese parallel geschnittenen Szenen mit Cyborg, dem Bösewicht, von dem wir später erfahren, Big Surprise, er ist der Halbbruder von
der Halbblutprinz.
Halbblutprinz von Spock. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist so ein gottverlassener Planet, alles Wüste. Paradise City ist die Stadt, in die er danach reitet, wo dann einer draufgeschmiert hat, Paradise, und dann einer mit Graffiti Lost drauf. Es hat so Western-Anleihen.
Das war wirklich cool.
Das sah richtig gut aus.
So ein Planet, der ursprünglich eigentlich gedacht war, als so ein Frontier-Projekt, wo Klingonen, Romulaner und Menschen gemeinsam einen Planeten, der in der neutralen Zone liegt, verwalten, um damit quasi so ein erstes Friedensprojekt zu haben, was diese Völker wieder zusammenbringt.
Genau.
Und man guckt sich dann diesen Planeten an und das ist einfach eine Staubwüste und man merkt, das hat halt nicht funktioniert.
Mhm. Und man muss auch sagen, es wird nachher gesagt, dass die ganzen Völker auch dann ihre Verbrecher und unfähigen Leute dahin geschickt haben, die sie loswerden wollen. So ein bisschen das
ist Australien des Universums. Und das passt ja dann auch wieder zu Mad Max irgendwie. Mhm. Aber diese Tragik, die dahinter steht, das fand ich cool. Das ist, da denkt man, wenn das jetzt so weitergespielt wird, jetzt rebellieren die da. So Leute, die einfach abgehängt wurden, wobei es also ein bisschen wie Khan halt, der dann auf dem Planeten ausgesetzt wird, aber nochmal ein bisschen anders. Aber das hätte man cool machen können.
Genau, also sie rebellieren quasi und hier Sabbat ist ihr Anführer. Und
ich möchte jetzt, dass der jedes Mal anders heißt.
Ich gebe mir Mühe. Und dann hätte man das machen können, weil dann auf diesem Planeten treffen wir eigentlich drei total spannende Figuren im Kontext des Star Trek-Universums, die ja eigentlich eine Utopie in vielen, gerade im gesellschaftlichen Kontext ganz oft ist. Da treffen wir nämlich einmal einen abgehalfterten klingonischen General, den ich die spannendste Figur finde in diesem ganzen Film, aus dem nichts gemacht wird.
Kort,
genau. Dann eine romulanische Botschafterin mit knappem Outfit, die sich offensichtlich nachher in den menschlichen Botschafter auch verliebt. Also zumindest gibt es da so Implikationen am Ende des Films, wie die sich so anfassen und berühren und so.
Ja, in David Warner, der es schafft, innerhalb eines Filmes vom abgehalfterten terranischen Botschafter zum klingonischen Kanzler aufzusteigen.
In das unentdeckte Land, der nächste Film, über den wir reden werden.
Ja, damit ist David Warner Teil des schlechtesten und des besten Films der klassischen Crew.
Du hast es gerettet, dass wir nicht darüber streiten müssen, ob Teil 6 oder Teil 8 besser ist, wobei ich persönlich eher zu Teil 6 neige. Genau, und drei total spannende Figuren, weil das sind ja offensichtlich Leute, die im Kontext, also vor allem David Warners Figur, der menschliche Botschafter und der klingonische Botschafter, spannende Figuren, weil sie beide in ihren Gesellschaften versagt haben und zur Strafe dahingeschickt wurden. Bei David Warner wissen wir es nicht, warum er es geschafft hat, außer dass er Raucher ist in der Zukunft. Von ich nicht ausgehen, dass es so noch geben wird. Und eben diesen total spannenden, wo nachher Kirk auch noch immer sagt, seine Taktiken waren Grundwissen an der Akademie. So ein krasser General war das, dieser klingonische General.
Ja.
Und mit denen wird nichts gemacht.
Ja, gut. Am Ende überredet er die Crew des klingonischen Schiffes, das Schiff zur Verfügung zu stellen für eine Rettungsaktion für Kirk.
Unrealistisch, Klingonen überreden nicht.
Ja, der hat halt einfach seine Plauze spielen lassen.
Ja.
Wir haben einen Plauzenvergleich gemacht und er hat gewonnen gegen alle.
Ja, eindeutig, ja.
Und dann war er der krasse Commander wieder von dem Schiff.
Ja, ich denke, er Klingonen respektieren ja durchaus militärische Ränge und er hat einfach den höheren militärischen Rang gehabt.
Und am Ende säuft er dann halt mit Scotty. Also das kannst du jetzt auch nicht als Charakterentwicklung abtun.
Okay, es tut mir leid. Ja, und dann zerfasert er nach diesem eigentlich ganz guten Eröffnungssequenz. Du hast einmal diese Crew, die auf Urlaub ist, dann gibt es diese furchtbar schlechte Szene, dass die neue Enterprise immer noch nicht fertig ist.
Ich sag mal so, der Film fühlt sich dann an wie so ein schmelzendes Gesicht am Ende von Indiana Jones.
Ja, genau, weil es zerfällt immer mehr, es gibt immer wieder Szenen, wo ganz eindeutig es nur darum geht, William Shatner gut aussehen zu lassen. Und William Shatner dachte, er sieht gut aus. Und er war aber auch der Einzige, der denkt, dass er da gut aussah. Es gibt zum Beispiel dann, ich muss gerade an diese Szene mit Uhura denken. Also,
Ich wette, dass sie die Einstellung mit Uhura erst gedreht haben und dann Kirk gesagt hat, wir brauchen noch einen Gegenshot von den krassen, muskulösen Waden von Uhura. Aber Nichelle Nichols ist gerade nicht da.
Ich mach das schon. Ich mach das schon. Gib mir ein bisschen Nutella, ich mach das. Blackleg-Syndrom.
Ja, ja.
Was wollte ich eigentlich sagen? Also wir sind wieder auf dem Planeten. Also Sabatok hat gesagt, er hat die entführt und er verlangt jetzt, ich weiß nicht, er hat da eine Forderung gestellt. Und er hat einfach nur gesagt, sie sollen sich nicht einmischen. Irgendwas in diese Richtung.
Wer hat hier Seebär oder was?
Der Seebär, genau. Was hat er nochmal gesagt, damit die kommen? Er hat einfach nur gesagt, ich habe die entführt. Und die haben aber gesagt, wir sind freiwillig hier, alles cool. Kommt nicht. Und die Sternflotte sagt...
Der hat gesagt, ich zeig dir deine tiefsten Ängste.
Genau, genau. Und dann sagt die Sternflotte natürlich, Kirk, bring sie alle um. So, Kirk fliegt dahin, wo Sabaton ist und...
Du hast jetzt schon mal jetzt mehrfach Sabaton genannt.
Ja, habe ich ihn. Okay.
Ja.
Sabertooth ist. Mhm. Und dann ist er... Und dann geht es halt darum, dass diese Basis infiltrieren, wo dann Chekhov zum Captain gemacht wird für Sabeldubub und quasi Kirk, Spock, Uhura, war noch einer dabei? Pille? War der auch auf dem Planeten? Die werden auf jeden Fall unten auf dem Planeten geschickt.
Ja, klar.
Nimbus 3.
Also ne? Wen schicke ich ja auch dahin?
Ja, so alle Führungsoffiziere.
Ja, und auch den Arzt... Der,
ja, falls einer angeschossen wird oder so.
Ja, komm, ist
okay, egal. Okay, alle werden runtergeschickt und dann um in dieses Lager einzubrechen, werden die Wachen abgelenkt, indem es einen nackten Federtanz,
man muss kurz
wo
dazu
man nichts
sagen,
sieht, von Uhura gibt.
Also, wir haben bereits die Szene gehabt, in der Spock hier Seppele identifiziert hat.
Ja, den Seppel, ja.
Und dann eine halbe Stunde lang in diesem Film es nicht für nötig behält, zu sagen, dass das sein Bruder ist.
Sein Halbbruder. Er besteht darauf, dass es sein Halbbruder ist. Es ist nicht korrekt, dass es sein Bruder ist. Es ist sein Halbbruder.
Aber es wäre eine Information, die man vielleicht da vielleicht schon mal hätte mitgeben können, weil das vielleicht missionsrelevant sein könnte.
Mhm. Erfahren wir da eigentlich auch über die Hintertür? Sind Vulkanier eigentlich Demokraten? Ist das vulkanisch? Sind Vulkanier, haben die eine Demokratie?
Es gibt doch so einen Hohen Rat da.
Ja, aber
also
er
Senat.
Sagt doch... Er
eine
sagt,
Republik dann scheinbar.
Aber er sagt doch, Semmelknödels Mutter ist eine Prinzessin, die irgendwie gestorben ist. Und die haben aber den gleichen Vater.
Mhm.
Oder meinst du, ist das so eine Monarchie im Sinne wie
ich glaube,
bei
den Briten, ist so eine Monarchie wie das Mushroom Kingdom.
So eine repräsentative, meinst du?
Nö, ich glaube, Peach ist schon eine Autokratin, oder?
Ja, eine
so
Kulinarin.
Wie Elon Musk einer ist.
Sie ist eine Kulinarin, sie isst die Pilze. Okay,
ich will nur sagen, dass Kim Jong-un vor kurzem ein Touristenparadies eingeweiht hat.
Ja, ich habe
die Bilder gesehen. Also wenn es irgendwo ein Mushroom Kingdom gibt.
Hast du dieses geile Foto gesehen, wie er da sitzt?
Vor diesen Wasserrutschen.
Vor diesen Wasserrutschen, ja. Und du siehst die Leute so. Und du denkst die ganze Zeit, und du siehst so hinter Kim Jong-un nicht, wer da ist. Und ich denke die ganze Zeit, da steht einer mit einem Gewehr und achtet darauf, falls Kim Jong-un nass wird, dass der Typ, der da runtergerutscht ist, sofort erschossen wird.
So, wie kommen wir jetzt von einem verrückten Autokraten wieder zu Sabbelbart hin?
Sülzknödel war halt, das hatte ich noch nicht. Sülzknödel.
Bingo.
Wieso?
Ich habe jetzt alle voll. Du hast mal weiter, komm.
Okay.
Also ohne Sarkasmus kann ich diesen Film halt auch einfach nicht besprechen.
Also Schnitzelnase hat halt diese ganzen Leute offensichtlich Gehirn gewaschen. Und wir erfahren nie, wie er das macht. Also er hat offensichtlich telepathische Fähigkeiten, wie ja offensichtlich alle Vulkanier latent, nur wenn die stark
ausgeprägt. Er hat aber richtig krasse telepathische Fähigkeiten.
Indem er einfach so New-Age-Scheiße von sich gibt, so wie stelle dich da, weißt du, wirklich so wie wenn du zum Therapeuten gehen würdest, der funktioniert ungefähr so. Du gehst zum Therapeuten und dann sitzt da Seychellen-Bernd und sagt so, sie sind traurig. Dann hören sie doch einfach auf, traurig zu sein.
Genau, geh doch mal raus.
Machen sie doch mal Sport.
Ja, ist doch schön gerade draußen.
Ist doch schön draußen.
Du hast keinen Tumor, der dich innerhalb von 2 Tagen umbringt.
Dann geht's doch gut. Was ist denn ihr Problem?
Ja.
Und dann sagt der gediegene Star Trek Führungsoffizier, da haben sie recht.
Aber
machen wir jetzt eine Revolution zusammen? Cool.
David, ich glaube, das ist tatsächlich jetzt Zeitgeist.
Ja, natürlich.
Weil
von wann ist der? 86?
Mitte 80er auf jeden Fall.
Ich meine, ob ich das hier 87, ohne Brille rauskriegen kann.
Ich tippe 87, oder was ist es?
Den. Ich glaube, es geht schneller, wenn ich mir den nachgucke. Erzähl weiter.
Ja, auf jeden Fall. Es war halt eine Zeit, in der, ich sag mal, Psychotherapie
89.
Oh, da gab es schon TNG. Also,
da gab es schon Dr. Phil.
Ja. Also, wie man sich damals halt so Psychotherapie vorgestellt hat, weil es war ja wirklich nichts, was irgendwie in der Mitte der Gesellschaft stattgefunden hat.
Weil da einfach auch nur Verrückte hingegangen sind, in Anführungszeichen.
Ja, aus der heutigen Sicht ist das natürlich völlig eigentlich schon widerlich.
Ja, du hast ein Trauma, ich zeig dir dein Trauma nochmal, dann ist alles tutti.
Ja, dass man so eine Vorstellung von Psychotherapie hat. Ich meine, natürlich in der geht es darum, in der Traumabewältigung natürlich auch über so ein Trauma sprechen zu können.
Ja.
Das nochmal zu analysieren. Aber dann fängt ja eigentlich die eigentliche Traumatherapie an.
Ich war nie in Therapie, aber ich stelle mir das so vor, du identifizierst erstmal das Trauma. Das findet ja auch da statt. Er identifiziert das Trauma, aber damit ist bei ihm ja diese Therapie in Anführungszeichen erledigt. Und wie du gerade sagst, in der normalen Therapie fängt wahrscheinlich erstmal die Arbeit da an, das aufzuarbeiten und das in einen korrekten Kontext zu setzen.
Ja, und das ist natürlich ein Bild, was da vermittelt wird, dass er durch irgendwie eine Ansage auf dem Schiff dann sagt, ey Leute, wir müssen einfach mal wieder mehr uns fühlen. Wie so, weiß ich nicht, wie in so einem hier so ein Dinkeldörte-Seminar, so Leute, also, wir müssen uns einfach mal wieder ein bisschen mehr fühlen, so, ne?
Mhm.
Und dann alle so, boah, krass, ja, boah, ja, fühl mich, ja.
Ja, also er
fühl mich, Shacklebolt, und dann macht er halt dann, aber der macht ja nichts, also man sieht das
erst. Es wird auch nicht erklärt, weil also ich persönlich finde, so wie es da auch gezeigt wird, macht das überhaupt keinen Sinn, dass du verstehst, warum die ihm folgen. Also wenn du wenigstens sagen würdest, okay, er hat offensichtlich irgendeine psychische Macht über die, aber das wird ja auch nicht erklärt, sondern es ist einfach so, der macht halt seinen Spruch so, hier, Trauma hattest du, ne? Und die so, ja, ne, komm, ich zeig dir das mal, ja, cool, jetzt folge ich dir, krass. Ne? Und das ist halt einfach zu wenig, auch im also selbst für 89, ne? Auch wenn er ein Kind hat, das ist einfach zu wenig, um zu verstehen, warum diese Leute ihm wie einem Kultführer folgen.
Und dann ist ja auch die ganze Unausgewogenheit des Erzählerischen kommt dann ja zum Tragen. Für solche Sachen, das wird irgendwie 10-mal gezeigt, wie er irgendwelche Leute irgendwie umdreht durch seine krassen Sätze. Aber dann zum Beispiel am Ende diese Story, dass sie die ganze Zeit einen Gott suchen. Dass sie vor Gott
das
stehen.
Das kommt vor allem auch erst irgendwie in der letzten halben Stunde, wird das überhaupt erst erwähnt.
Ja, und das sind dann so 2 Dialogzeilen. Und dann hat Kirk diesen vermeintlichen Gott schon überführt. Und das war's dann. Dann regt er sich einmal auf, dieser Gott, schießt ein paar Mal mit Blitzen und das war's. Das war das Finale dieses Films. Und alle gehen nach Hause und das dann Leute, ich meine, da waren ja Leute auf dem Schiff, die sind denen gefolgt. Das war deren tiefste Passion, jetzt herauszufinden, was da ist. Und da wird nichts mitgemacht. Nee. Diese Leute tauchen nicht mehr auf.
Nee, das ganze Weltbild dieser Leute, die sind in einer Art Sekte gefangen. Und das Ganze, das ist so als, weißt du, du hast einen Selbstmordpakt, weil die Welt untergeht, dann das Gift wirkt nicht und dann stellst du fest, es ist alles gelogen. Was passiert da mit den Leuten? Das ist überhaupt nicht Thema, das ist auch nicht wichtig. Und da merkst du auch, wie wenig die Drehbuchautoren, da nehme ich vor allem auch William Shatner in die Pflicht, auf sowas geachtet haben. Du merkst diesen ganzen Film an, dass auf solche, dass du hast eine gute Grundprämisse, weil die Idee ist ja nicht schlecht. Du hast einen Vulkanier, der mal ganz anders tickt als die anderen Vulkanier, der zeigt Emotionen, der hat offensichtlich ordentlich einen an der Waffe, der nutzt seine Fähigkeiten anders als die anderen Vulkanier. Du hast diese Idee mit diesem Planeten, der irgendwie ausgesetzt ist, diese philosophische Suche nach Gott, scheiß drauf, die brauchst du nicht. Und dann wird nichts damit gemacht, weil du damit beschäftigt bist. Ich muss Szenen reinschreiben, wo William Shatner gut aussieht, indem er einen der dümmsten Sätze, die Menschen sagen können, sagt, nämlich, ich habe vor nichts Angst. Das ist nämlich entweder gelogen oder du bist dumm, wenn du vor nichts Angst hast.
Ja, ja. Aber auch dieser Typ, der ganz am Anfang hier von Suppenhuhn da in dieser Wüste bekehrt wird, der Typ mit der Glatze.
Der ein bisschen aussieht wie der Typ aus The Hills Have Eyes.
Genau, und der steht ja auch noch am Ende auf der Brücke.
Die haben nicht mal Zeit gehabt, ihm neue Szenen zu replizieren.
Ja, und sie haben auch noch nicht mal Zeit gehabt, eine Reaktion von ihm mal zu zeigen, was so eine Klammer gewesen wäre um den Film, weil ne, das ist die erste Person, die in dem Film, die wir sehen, und wir sehen, dass dieser Mensch einfach um sein Überleben kämpft und sich dann jetzt so einem Typen anschließt, der ihm dann Versprechungen macht, der aber selber fehlgeleitet ist.
Nee, er schließt sich ihm nicht an. Stopp, er schließt sich ihm nicht an, weil er ihm Versprechungen macht, er schließt sich ihm an, weil er Vulkanier ist. Das reicht.
Das stimmt. Ja gut, aber es ist ja für ihn irgendwo eine Hoffnung.
Das ist für ihn wie der Osterhase.
Aber das ist trotzdem, das ist ein Typ von einer anderen Welt. Und das ist für ihn eine Hoffnung, da wegzukommen. So, das ist seine, das will der. Der will aus diesem scheiß Leben raus. Der lebt in der verdammten Wüste, ne, irgendwo auf dem Mars.
Genau, am Arsch der Heide, wirklich galaktisch gesprochen.
Ja, und dann kommt hier Schafbock und dann denkt er, geil, jetzt habe ich die Chance, folgt dem dann auch bedingungslos, geht mit dem überall hin, dann wird der irgendwie auf dem Planeten da gegrillt. Ja.
Ja, aber das ist ja auch so ein, Das ist ja auch so ein Ding, ne? Also was macht auch, auch das wäre eine total faszinierende Frage eigentlich im Kontext dieses Films. Was passiert mit diesen Leuten auch nach einem, was macht das, ich wollte schon das Imperium sagen, die Föderation mit diesen, mit diesen Leuten, ne? Also ich meine, dass Schermbeck mit denen jetzt nichts mehr macht, weil der wurde ja gefressen von Gott. Nee, gar nicht wahr, der hat mit Gott gerungen am Ende des Films und dann wurde er wegtorpediert.
Wie Kirk mit dem Gorn.
Ja, genau. Übrigens, ich hab sie dir gezeigt, du kanntest sie noch. Es gibt eine wunderbare Werbung von vor 15, 20 Jahren zu einem Star Trek-Film, wo es nochmal so einen Refight gibt zwischen dem Gorn und William Shatner. Das ist ganz großartig. Und
beide sind alt.
Alte Männer geworden.
Das war sehr lustig, ja.
Das war das Beste.
Das war das Beste, was ich heute gesehen habe.
Das wollte ich sagen, ja.
Ja.
Ja. Also
und dann aber auch dieser immer so zwischendurch so ein dummer Slapstick-Humor da mit irgendwie Chekhov und Sulu und
ja, am schlimmsten ist ja wohl der Headbutt von
ja und oh ja, diese Szene, wo Scotty dann sagt, ich kenne dieses Schiff besser als meine Westentasche und dann mit dem Kopf gegen so einen Balken haut.
Ja.
Meine, das ist Til Schweiger Deluxe.
Ja, aber übrigens auch ganz schlimm, was sie mit dieser Figur machen, was sie mit Scotty machen, weil er wird ja erstmal schon leicht trottelig eingeführt, dann gibt es noch diese Sexual Tension zwischen ihm und Uhura. Gab es die jemals vorher oder danach wieder?
Ich glaube nicht.
Gibt es ja nachher nochmal und mehr passiert mit ihm eigentlich nicht. Da macht er noch zweimal so diese verwirrte Professornummer und das war's. Das ist halt ein komplett, also auch damit nichts gemacht. Also ich finde, am ehesten siehst du noch George Takei an, der weiß einfach genau, wo er da ist und geht mit dem Flow. Und ja. Alles andere. Oder auch
und dabei weiß man aber von dem Vorgängerfilm, von dem vierten, dass Scotty eine der witzigsten Figuren dieses ganzen Ensembles ist.
Mhm. Ich ne? sag nur Computer.
Ja, also der hat mega witzige Szenen. So, das ist auch ein mega krasser Typ einfach. Aber ja, das einfach komplett verschwendet.
Da möchte ich nochmal gerne auf Lawrence Luckinbill zurückkommen. Das ist nämlich der hier Sitzfleisch spielt, der macht das gar nicht schlecht.
Der macht das gut,
Der macht das wirklich gut. Ich meine, ich habe vorhin beim Gucken gesagt, es könnte auch daran liegen, dass der meinem Vater sehr ähnlich sieht, tatsächlich. Er sieht wirklich ein bisschen aus wie mein Vater. Du kennst meinen Vater nicht von vor 20, 30 Jahren, aber er sah dem damals wirklich ähnlich.
Ja, ich kenne ihn ja heute.
Ja, also.
Und dein Vater hat mich auch sofort, der hat mir meine Ängste gezeigt.
Ja.
Und hat mir sein verdammt geiles Brot gebacken. Dass ich dann essen durfte und schon bin ich ihm gefolgt bis ins Zentrum des Universums.
Ja, guck mal, was so ein alter Beamter alles mit seiner Freizeit macht, wenn er in Pension geht.
Ey, und der ist Geologe und kein Bäcker.
Ja, man muss das sagen, ich bin kurzer Exkurs in meiner Familiengeschichte. Er ist aber auch, hat Übung gehabt, weil er aber auch mal zu Hause war, der gekocht hat. Meine Mutter hat nicht gekocht, sondern in der Regel hat mein Vater gekocht. Weil meine Mutter kochen
hat. Deine Mutter hat innerlich gekocht.
Ja, das auch. Das machen sie bis heute. Das ist total faszinierend. Die sind jetzt seit 100 Jahren verheiratet gefühlt, ne? Und die führen immer noch die gleichen Streits, an die ich mich als Kind erinnere. Das ist total witzig.
Du hast mit Sand geworfen.
Wer hat die Tür aufgelassen? Wo hast du das hingelegt? Es liegt da, warum liegt es nicht da, wo es immer liegt? Klassiker. Großartig. Ich finde das total faszinierend, das so als Erwachsener zu beobachten, dass sowas einfach sich irgendwann, so auch so ein Selbstläufer wird das dann so eingefahren und das wird dann auch nicht mehr reflektiert, über was man eigentlich diskutiert, sondern es ist immer das Gleiche.
Ja.
Das Geheimnis einer jeden guten Ehe, einfach einschleifen lassen und nie wieder drüber reden.
Genau.
Und das war jetzt schon erkenntnisreicher als dieser komische philosophische Abfuck. So, was ist das Ziel von Salzstange? Salzstange, jetzt habe ich es zweimal gesagt, aber er möchte zum Zentrum des Universums, weil er Visionen bekommen hat, zumindest sagte das, wir sehen das nie, von Gott, der im Zentrum des Universums sitzt. So, und er möchte dahin. Und da kann man aber gar nicht hin, weil da ist eine Barriere, durch die man durchfliegen kann, einfach so.
Die krasse Barriere.
Ja, aber auch das ist ja wieder so ein Punkt, ne? Dann wird das so behauptet, es wird aber nicht gezeigt. Dann fliegen die da hin und dann fliegen die da durch und dann sind die da. Und dann auch zurück fliegen die da einfach wieder durch.
Also diese krasse Barriere, die den ganzen Film über angeteased wird, dass das so unfassbar krass
ist. Da ist nie einer zurückgekommen.
Ja, da fliegen, die wenden das Schiff einmal da rein. Und dann sind sie drin.
Es gibt nicht mal, es schüttelt nicht mal das Schiff durch, während die da durchfliegen.
Und krass ist dann, wie dann hier Stefan da auf der Bühne steht, auf der Brücke, und dann zu Kirk so sagt, na, habe ich nicht recht gehabt? Und Kirk so, krass, wie hat er das denn gemacht?
vorher noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist.
Und dann zeigt er
er hält auch die Hand so nach vorne, dann geht die Kamera so und dann so, well, man never has been before. Und du sitzt da so, oh, William, oh. Meinst du, die Produzenten haben da auch gesessen und haben einfach nur gesagt, damit er einfach die Fresse hält, komm, lass ihn machen. Lass ihn machen.
Ich will das gar nicht sehen, ja.
Herrlich. Meinst du, er musste so schlecht werden, der fünfte Teil, damit der sechste so gut wird? Damit diese Ego-Nummer vielleicht einfach, damit William Shatner auch einfach merkt, dass es Dinge gibt, die er nicht kann?
Meinst du, er hat es gemerkt? Also, der Film fühlt sich auf jeden Fall unfassbar unreflektiert an.
Hm. Ich meine, das Ding ist, genau, das ist ja genau dieser Punkt. Und ich habe ja auch gerade gesagt, diesen Eindruck, dass diese Figur William Shatner und Captain Kirk irgendwie so verschwimmt. Aber es gibt ja nachher, wie diese Gorn-Werbung, deswegen komme ich drauf, es gab ja offensichtlich, hat er ja irgendwann innerlich diesen Switch gekriegt. Der wird ja irgendwann sehr selbstironisch, ne? Oder ich weiß nicht, ob du die großartige Serie Boston Legal gesehen hast, wo er Danny Crane spielt, ne? Wo er ja quasi, großartige Serie, ganz toll, also er spielt einen Staranwalt, Danny Crane, der Teilhaber einer Anwaltsfirma ist, sein Kompagnon, ein bester Kumpel ist in dieser, und sein gutes Gewissen, wenn du so willst, ist David Spade, wie heißt der aus Stargate und später Blacklist, der auch
Kinder Richard Dean Anderson
in Age of Ultron gespielt hat. Komm ich auf den Namen.
Nee, das war nicht Paul Bettany, weil Paul Bettany war.
Nee, der heißt
der
David.
Der war hier Dings.
Der heißt David. Naja, auf jeden Fall, und in dieser Serie spielt halt William Shatner. Also entweder weiß William Shatner nicht, was er da macht. Was ich nicht glaube, weil dafür macht das zu gut. Er spielt halt quasi eine Over-the-Top-Version seiner James Spader. Spielt seinen Kumpel, James Spader. Und er spielt quasi auch einen völlig egomanen, von sich selbst aufgesaugten Typen, aber das mit einem Witz und einem perfekten Comedy-Timing. Also entweder ist er so sehr er selbst, dass er es nicht merkt, was ich nicht glaube, oder er hat irgendwann diesen Switch gemacht, okay, ich muss ein totaler egomanischer Wichser gewesen sein.
Ich habe gerade eine These.
Ja.
Wir werden ja irgendwann mal, ich weiß nicht, ob ich das so einfach droppen darf, aber werden wir bestimmt mal über den Film Galaxy Quest sprechen.
Ja, privat auf jeden Fall.
Ich wette, dass der Film dass die Macher des Films Galaxy Quest sich vorher, als sie diese Figur von Tim Allen geschrieben haben, diesen Film angeguckt haben.
Ja, ganz klar. Das glaube ich auch. Weil das ist so eindeutig, dass William Shatner da völlig den Bezug auch zu allem verloren hat, als er das gemacht hat. Insofern sehenswerter, ich wiederhole mich besser als der erste Teil, weil auch das ist einfach interessant zu sehen. Es ist manchmal so ein Autounfall, wo man nicht mehr weggucken kann.
Aber auch das, ne, der Film bringt uns in nicht irgendeiner Hinsicht weiter. Der hat uns keine Erkenntnis gegeben.
Doch, dass William Shatner in die Brust gelasert werden kann von Gott, einfach wieder aufsteht.
Es ist nicht Gott. Gott braucht kein Raumschiff.
Aber das ist ja auch
sondern nur 50 Millionen und die Regie von dem Film.
Aber auch das ist ja eine interessante Erkenntnis offensichtlich, wie wenig die darüber nachgedacht haben über den Begriff eines Gottes. Ne? Sie gehen einfach davon aus, wir sagen Gott und allen ist klar, und es funktioniert ja auch so, es wird von dem Gott Abrahams gesprochen, also von dem Gott der Juden, von dem Gott der Christen, von dem Gott der Muslime, so. Ne, das ist der Gott, und auch der Vulkanier denkt natürlich, wenn er von Gott spricht, genau von einem solchen Wesen, nämlich allmächtig, weise und wohlwollend.
Und auf jeden Fall ein Mann.
Und auf jeden Fall ein Mann, genau, der aussieht
aber
wie...
Aber Gott muss ja ein Mann sein. Weil, wenn es eine Frau gewesen wäre, hätte die dafür gesorgt, dass das Kind den Mann über den Penis verlässt.
Ich dachte jetzt, die hätte, wäre so clever gewesen, direkt in den Kopf zu lasern und sich auf die männliche Brust von William Shatner.
Hätte er eine Gelegenheit gehabt, die Stahlbrust zu zeigen. Mhm. Hat sie ausgelassen.
Ja, aber wie wenig, und dieses Wesen am Ende, dieser Fake-Gott wird ja nur auf dieses eine Ding reduziert. Das ist irgendein Wesen, das will da weg. Es hat sie reingelegt. Es wird nicht darüber gesprochen, was ist das überhaupt für ein Wesen? Es wird nicht darüber gesprochen, ist es nicht in gewisser Weise göttlich, weil es offensichtlich sehr alt ist. Wir wissen es nicht genau, es wird nicht aufgeklärt. Wir gehen jetzt nochmal von aus, es ist sehr lange da.
Und wie lange hatte es schon Kontakt hier zu Schafbüttel oder wie der heißt?
Aber auch diese, weil ich hatte das vorhin schon mal gesagt, also das fiel mir so im Vorhinein ein, so, wir reden halt die ganze Zeit vom Gott als dieses allmächtige Wesen, aber es gibt ja im Pantheon der Götter, die Menschen schon hatten, wenn wir an so Leute wie Zeus oder wie, weiß ich nicht, Hera oder wen auch immer denken, also griechischen Götter oder auch an die Götter im alten Ägypten, da sind das ja keine allmächtige, da sind das sehr mächtige Wesen, aber es sind im Zweifel nicht allmächtige Wesen, sondern die haben auch alle Schwächen, die können nicht alles, also Zeus kann nicht sagen so, zack, jetzt brennt mal eben Athen, sondern er muss schon Blitze draufschleudern und treffen. Das ist halt schon ein Unterschied. So, also kann man durchaus verargumentieren, also theoretisch hätte man ja so einen Case aufmachen können, dieses Wesen da ist eine Art Gott im Sinne von, es ist ein sehr mächtiges Wesen, das anderen Wesen überlegen ist. Aber diese These wird ja gar nicht, es wird ja nichts, es gibt ja nicht mal eine physische Form für dieses, außer dieses schlechten Effekt, wo diese verschiedenen Masken, wo man, es war schon so viele Dinge, es war dieser bärtige Mann, dann diese bärtige Maske, dann dieser bärtige Mann. Ja, sonst, es wird damit nichts gemacht. Und das werfe ich halt diesem Film am krassen vor. Es geht nie um den Inhalt dieses Films, es geht nie um die Geschichte, sondern es geht nur darum, William Shatner gut dastehen zu lassen. Das war jetzt sehr viel Gerede, um das zu wiederholen, was ich schon mal gesagt hatte.
Ja. Das fühlt sich halt so an, wie irgendwie 4 Star Trek-Folgen, die sie nicht verwurstet haben, wo sie gesagt haben, dann machen wir jetzt ein Drehbuch draus.
Geben uns aber auch keine Mühe, wir haben nur so Outlines gehabt, so um die wir dann irgendwie.
Und dann haben sie noch die Idee, warte mal, Nichelle Nichols hat immer gesagt, sie möchte gerne, dass Uhura eine Aufgabe hat. Dass sie auch wirklich was zu tun hat. Was kann man denn einer Frau noch, was kann man denn mit der noch machen, um die irgendwie als Heldin dasteht? Die tanzt nackt vor den Männern und lenkt die ab. Ich hab's. Zack.
Ja. Ja, er ist gnädigerweise auch nur 1 Stunde 46 lang. Aber jetzt haben wir uns so durch diese. Ja, also, und es bleibt dabei, es gab ja früher diese.
Ich muss ganz kurz intervenieren zu deiner Deutung des Films.
Ja.
Ich finde ihn tatsächlich schlechter als den ersten Teil.
Ja, okay.
Weil der ja deutlich gesettelter war, die Figuren waren schon deutlich ausgeprägt. Beim ersten Teil wusste man noch nicht so. Da dachte man,
war so sterbenslang.
Ja, natürlich, aber da war das noch so. Es gibt noch eine Ausrede. Es gibt noch irgendwie. 2001 war erfolgreich, wir machen jetzt, die Leute stehen auf lange, die wollen sich einfach mal im Sitz fallen lassen, coole Technik sehen und sowas. So, jetzt hatten sie vorher 4 Filme, die die Rampe gebaut haben, die die Figuren in eine Richtung geschubst haben, wo die viel miteinander durchgemacht haben. Und jetzt können wir eine krasse Geschichte erzählen, wo das, so wie Star Trek 6, so irgendwas, wo es drauf hinausläuft. Und sie hatten alle Möglichkeiten. Was machen sie an diesem Punkt der Star Trek-Produktion? Sie hauen unfassbare Scheiße raus. Und deswegen kann ich nicht sagen, dass dieser Film besser ist als der erste.
Ja, ich kann das nachvollziehen, aber ich bleibe dabei. Ich habe lieber ein wenig Freude an wirklich einem schlechten Film wie Star. Also rein objektiv gebe ich dir recht, der erste ist besser als der 5. Ich hatte mehr Freude am 5. als am 1. Ich glaube, darauf kommen wir uns. Und deswegen mag ich
ja, weil den du ja aber mehr. Auch zum Beispiel jemand bist, der sich auch mal gerne schlechte Filme anguckt.
Nein.
Und daran Spaß hat.
Das stimmt überhaupt nicht. Wer behauptet sowas?
Flash Gordon.
Der ist super.
Ja. Und
der Soundtrack ist großartig.
Was hat dieser Film dir deine Ängste gezeigt,
Flash
dass
Gordon,
du ihm so folgst?
Flash Gordon hat einen der besten Soundtracks. Das ist jetzt mal hands down. Der Soundtrack von
das
Queen.
Das stimmt.
Brillant.
Das stimmt, ja.
Vielleicht habe ich einfach Daddy
Issues. Und Star Trek 5 hat eine der krassesten Shuttle-Fahrten aller Zeiten.
Ja, findest du?
Nee, aber ich wollte jetzt irgendwas wollte ich jetzt anführen.
Ja. Und das ist ja auch immer, dann sind wir wieder beim anderen Thema, aber Flash Gordon, sowas wie Flash Gordon zum Beispiel, das ist halt einfach auch ein Film meiner Kindheit. Den habe ich jetzt erst mal 8, 9, 10 und das war total faszinierend.
Ja, das hier ist ein Film meiner Kindheit und selbst als Kind fand ich den schon scheiße.
Ja, dann warst du
und
schon.
Und ich habe wirklich alles geliebt,
Es hat ja nicht als jeder mit 8 schon sozialistische Manifest von Marx gelesen oder so, ne? Oder wie man das heißt.
Marx und Engels,
ne? Ja, es gab auch Leute, die hatten kindliches Vergnügen an Leuten, die mit Flügeln durch die Luft fliegen zu Queen-Musik.
Ja, mag ja sein. Flash Gordon wäre jetzt auch ein besserer Film als Star Trek 5, das gebe ich zu. Er ist, wie jetzt, du hast vorhin gesagt, der ist super.
Nein, natürlich ist Flash Gordon nicht gut, aber er macht Spaß.
Ja, ja, aber bei diesem Film habe ich keinen Spaß. Weil ich immer frustriert werde, wenn ich sehe, dass Filme Potenzial haben.
Ja, okay.
Und ich habe das Gefühl, ich werde als Zuschauer verarscht. Weil alle Dinge so leicht aufgelöst, so dumm aufgelöst werden, dass ich denke, die saßen da und haben gedacht, der Zuschauer kauft das schon.
Ja, das zum Beispiel, das hatte ich bei dem, ich kenne solche Filme, aber das hatte ich bei dem zum Beispiel nicht. Bei dem hatte ich eher so das Gefühl, so, William will das jetzt so machen,
doch,
komm.
Wenn der da so eine Durchsage macht, so Leute, wir müssen uns mal wieder alle fühlen, dann denke ich mir so, die haben wirklich gedacht, dass sie so leicht damit durchkommen.
Ja, kann sein. Aber
und sie brauchen nur irgendwie das Sagen, da hinter der Barriere, hinter der krassen Barriere ist Gott. Da haben die schon gereicht. Das hält den Zuschauer so, what the fuck? Was geht hier ab? Krass, will ich sehen? Da haben sie schon gedacht, das funktioniert. Und das ist halt einfach scheiße.
Ach, meinst du, sind ja davon ausgegangen, dass so alle ihre Zuschauer ADHS haben? So, guck mal hier, denk nicht drüber nach, guck mal hier. Das machen ja heutzutage auch ganz gerne Filme, ne? Nicht drüber nachdenken. Guck mal hier. Du hast mir vom neuen Jurassic World erzählt, da sagst du, das funktioniert so. Nicht drüber nachdenken, aber guck mal hier.
Ich kann verstehen, dass Leute diesen Film scheiße finden, weil dieser Film ist natürlich unfassbar dämlich. Der macht auch mit seinen Figuren nicht viel. Die Story ist wirklich eine Quest. Das muss man wirklich sagen. Sammle 3 Dinge, das ist die Story. Und aber, das will dieser Film nicht sein. Der Film will kein erzählerisches Meisterwerk sein, sondern der Film will geile Dinos in geilen Situationen zeigen. Und ich finde, dass dem Film das über viele Strecken tatsächlich gelingt.
Okay.
Mehr will ich jetzt auch nicht sagen, ich will jetzt auch nicht
spoilern. Darum geht's ja auch nicht.
So, aber ne, das ist so die Prämisse, das wollten die Macher mit diesem Film. Bei diesem Film fühlt es sich für mich aber so an, dass sie so gottkomplexmäßig dachten, hey, wir sind krass so, die Leute stehen auf Sci-Fi, die wollen große Geschichten, irgendwas mit Gott, Zentrum des Universums und so. Das sind so Begriffe, die müssen wir einfach droppen und die Leute gehen schon steil. Und dann kommt diese Scheiße dabei raus. Man merkt irgendwie, ich weiß nicht, ob die Drehbuchautoren selber einfach dumm sind oder ob das so wie bei Lego ist, wenn sie so einen Designer haben, der so ein beschissenes Set rausbringt, wo du dich dann fragst, ist der Designer scheiße oder haben sie das ein geiles Set bekommen und haben dann gesagt, es muss günstiger werden, hier noch ein paar bunte Steine, das machst du einfach billig so, damit wir Kosten sparen können. So, da frage ich mich auch bei den Leuten, die das Drehbuch geschrieben haben. Also, das kann doch keiner ernsthaft sagen, dass das irgendwie glaubwürdig ist.
Ja, ja. Ich würde gerne noch was Positives zu dem Film sagen.
Okay.
Ich finde, der hat ein paar ganz schöne Bilder. Paar schöne Trickeffekte. Also ich erinnere da am Anfang diese Raumstation, die man sieht. Die sieht toll aus. Es gibt diese Außenaufnahmen.
Die Szene, wo der Torpedo auf die Enterprise zufliegt und die gehen auf Warp. Wirklich richtig.
Der sieht richtig scheiße aus, gebe ich dir recht. Aber ich finde, der Kameramann findet zumindest immer mal wieder ganz gut. Ich finde zum Beispiel die Idee ganz gut, wenn sie auf diesem Alien-Planeten sind, wo Fake-God ist. Dass das in so einem lila Licht getaucht ist, dass die gute. Also der Kameramann, das ist übrigens auch der Rambo gemacht hat und die Reise ins Ich. Die ich beide auch sehr schön
finde. Ja,
ich möchte
auch noch was Positives anführen.
Unironisch bitte.
Oh, Scheiße.
wenn du mich schon so anguckst und das so einleitest, dann...
Nee, ich muss sagen, dass die Klingonen fantastische Dramaturgen sind. Weil Scotty sagt, ich kann nur zwei Personen hochbeamen.
Das ist so schlecht.
Spock oh und Pille hoch. Und dann sagen die, so, und jetzt den Captain. Und in dem Moment treffen die Klingonen genau den Transporter und der fliegt in die Luft.
Das ist halt auch so. Ich weiß nicht, ob sie sich den Effekt sparen wollten, wie quasi der Torpedo die Enterprise trifft. Das war so meine Idee, dass sie einfach da Geld sparen wollten. Oder ich glaube aber auch, und das zum Beispiel, das siehst du in ganz vielen Szenen, zum Beispiel auch in dieser Szene, in dieser ganzen Sequenz, wo sie dieses Lager von Sitzfleisch überfallen, in das Paradise City, dass William Shatner überhaupt kein Gefühl hat, Dinge zu inszenieren. Also wie sie da reinreiten, wie sie diese Kämpfe durchführen, dann wird eine geile Gatling-Gun ausgepackt, so eine selbstgebastelte von diesen Rebellen, wo du einfach denkst, boah, das sieht richtig geil aus, dann schießt die einmal, du siehst nicht mal, wie sie richtig funktioniert und dann ist sie schon quasi nicht mehr im Bild. Du siehst ja noch nicht mal, wie sie ausgeschaltet wird, richtig.
Ja, aber man merkt so ein bisschen, wie auch die Ausstatter des Films sich so richtig krasse Sachen gedacht haben, wie dir das aufgefallen ist, dass da vor dem Schild Paradise hat einer mit so Farbe noch Lost dahinter geschrieben. Ja. So kleine
und das
Details
wird überhaupt nicht inszeniert,
ausgedacht.
Und das wird überhaupt nicht inszeniert.
Genau.
Oder das ist total geil. Ist mir aufgefallen, als die, das ist ja offensichtlich dieses Paradise City ist offensichtlich an eine Westernstadt angelegt. Und dann gibt es da natürlich auch eine Bar, ein Saloon, wo Wasserbillard gespielt wird, also ein Wasserbecken, wo ein Billardkugeln drauf sind, die spielen. Und die Tür da rein ist so eine Western-Saloon-Tür, die allerdings nicht aufschwingt, sondern wie so eine typische Star Trek-Tür mit so einem Wuschgeräusch auseinandergeht. Großartig.
Ja.
Und es wird, und William Shatner sieht das alles und weiß nichts damit anzufangen. Auch wie er in diesen Saloon reinkommt und denkst so, ich würde das doch nicht. Er hat das in so einer Halbtotale von schräg oben gefilmt, warum auch immer. Inszenier dich doch auch selber. Wenn du schon der große Zampano dieses Films sein willst, dann inszenier dich doch. Dann zeig, wie du wie der Cowboy im Western durch diese Saloon-Tür tritt. Weißt du, draußen, ihr habt draußen gewonnen, jetzt willst du dem Anführer stellen. Inszenier das doch so. Und es wird nichts damit gemacht. Stattdessen kommt er da rein, dann wird er von dieser Frau in diesem Cats Cosplay
von Tina Turner,
Turner angefallen, die noch kurz Zeit hatte nach Beyond the Thunderdome. Und es ist einfach, du merkst halt einfach an, William Shatner ist, der hat kein Gespür für Timing, der hat kein Gespür für Inszenierung, er ist halt kein Regisseur. So. Und wenn man ihm was zugutehalten will, es gibt ein paar annehmbare Schauspielleistungen, die einfach völlig an diesem katastrophalen Drehbuch scheitern. Das kann aber auch, das muss nicht zwingend an ihm liegen als Regisseur.
Ja, wir haben es auch wieder gesagt, also DeForest Kelly als Pille.
Super.
Ist tatsächlich der Beste von den dreien. Was
auch wenn er zur Befehlsverweigerung aufruft.
Ja, aber auch das ist ja nur konsequent, wenn man die Figur betrachtet. Das muss man ja schon sagen. Und auch diese Szene, wo er dann, was ja eigentlich total Banane ist, wo Cyborg es schafft, so eine Illusion zu erschaffen, die alle sehen, wie dann sein Vater dann da auf dem Sterbebett
liegt. So aus dem Nichts, es wird auch nicht erklärt, er kann es einfach.
Aber das war tatsächlich auch toll gespielt. So,
Ja, das muss man auch sagen.
Und da habe ich auch gesagt, das gibt ja den Figuren jetzt mal so eine Tiefe auch nochmal, die wir ja schon lange kennen und das sagt uns nochmal neue Sachen über die und das macht auch was mit dem.
Ja.
Aber das war vielleicht die beste
Szene im Film.
Ja, aber das ist dann wirklich nachher wieder nur so ein Effekt gewesen, weil der alles, was da passiert, halt nur belanglos ist. Und dadurch alle guten Sachen, die in diesem Film eventuell passieren, einfach für die Katze sind.
Und sie sagen nicht, wenn sie was hätten sagen sollen, wie zum Beispiel, warum ist die neu gebaute Enterprise, wir haben nachher interpretiert, sie ist nicht fertig, es wird nie gesagt, oder warum ist sie kaputt, ich verstehe es nicht, ne? Weil das Ende von Teil 4 ist neue.
Das wurde schon gesagt, dass sie noch nicht fertig ist.
Okay, aber zumindest nicht, wie dem auch sein. Also es gibt dann so Sachen, wo einfach erklär's mir doch, oder die Kräfte von Summelbummel, ne? Erklär's mir doch, wie das funktioniert, oder zeig mir, wie er Visionen von diesem Wesen im Zentrum der Galaxie empfängt, weil er offensichtlich so ein krasser Empath ist oder was auch immer, empfängt er dieses Wesen, was da weit, weit entfernt. Gib mir doch Zeit, wie er schlecht schläft, wie er träumt. Gib mir doch sowas. Gib mir doch wenigstens sowas. Zeig's mir.
Ja, genau. Oder wie er.
Aber das machen sie nicht.
Genau, wie er vielleicht in so einer Vision, also hier Schlaflied, wie der irgendwie eine Vision hat, wo er vielleicht mit diesem Wesen in Kontakt tritt. Auch, oder wo er irgendwas empfängt von diesem. Weil diese ganze Verbindung zwischen ihm und diesem vermeintlichen Gott, diese Beziehung, ja, die wird überhaupt nicht klar.
Ja, und der Witz an der Sache ist, alles, was diese Figur charakterisiert wird, da sind wir wieder bei diesem klassischen Problem von Film, Exposition-Dumping. Dann muss Spock sagen, ja, er hatte komische Ansichten, hat dann da irgendwie versucht, andere davon zu überzeugen, deswegen ist er verbannt worden, ne? Anstatt dann zu, offensichtlich hat er damals vielleicht schon Visionen gehabt, ist dadurch so verwirrt gewesen, na, also eigentlich ist er vielleicht sogar, er ist ja eigentlich ein Opfer dieses Wesens. Er ist ja ein Opfer. Sein ganzes Leben, wenn du so willst, wurde er angelogen. Sein ganzer Antrieb. Und es wird überhaupt nicht nachvollziehbar gemacht. Und dann am Ende opfert er sich ja sogar noch. Und auch das hat überhaupt keinen Impact, weil ja überhaupt nicht klar gemacht wird, dass er sein ganzes Leben quasi offen, da erkennt, dass sein ganzes Leben eine Lüge war und dann sich heroisch opfert. Das wird auch überhaupt, da sind wir wieder auch wieder mit der Inszenierung. Ne? Und dass William Shatner übrigens nicht inszenieren kann, wird ja allein dadurch klar, dass er es ja nicht mal schafft, sich selber vernünftig zu inszenieren, dass er geil rüberkommt.
Ja.
Wir haben schon viel zu viel über diesen Film
geredet. Wir haben jetzt 55 Minuten lang.
Mein Gott, das ist, glaube ich, länger als wir über andere Filme, die wir viel besser fanden.
Ja, ich möchte jetzt, dass wir mindestens bei Teil 6 dann die Stundenmarke knacken, damit das hier nicht der längste besprochene Film.
Auf der anderen Seite, wir sind, glaube ich, auch einfach solche Allmanns, dass wir besser über Sachen meckern können, als Sachen abfeiern können. Deswegen gehört vielleicht Teil 6, weil wir den so geil finden, nur 10 Minuten lang, dass wir auch sagen, das ist der geilste Film.
Nein, da werde ich richtig abnerden.
Ah, schön, ich freue mich. Dann lerne ich auch noch was.
Ah, da möchte ich wirklich vor allem über die zweidimensionale Explosion von Praxis. Nein, ich will jetzt nicht sagen. Nein. Nein, dieser Film verdient es nicht, dass ich da ausschließlich sarkastisch drüber spreche.
Nein, und es gibt einfach auch da wieder, schon mal kleiner Frage der Geschlechteridentität sehr, sehr spannend in dem Film. Auch aus heutiger Sicht noch. Und das für einen Film, der von 91 ist und so Sachen. Also da werden wir viele schöne Dinge, glaube ich, zu besprechen. Aber ich freue mich sehr drauf. Er war ja auch immer mein Lieblingsfilm in dem zweiten. Und ich habe ja beim zweiten gesagt, dass das ja eigentlich so gefühlt mein Lieblingsfilm ist, aber ich habe den sechsten sehr lange nicht mehr gesehen und ich fürchte, wenn wir den nochmal sehen, wird er den zweiten wieder vom Thron verdrängen.
Ja, Christopher Plummer wird dich umhauen.
Oh, ich liebe ihn mit diesem angenieteten Augenschutz, dieser Augenknappe, die angenietet ist, weil er so hart ist, weil er ein Klingon ist.
Ja.
Mit Bolzen in den Schädel gerammt.
Das ist das, was Shatner auch bei diesem Film mit sich selbst gemacht hat.
Philipp, okay. Wir haben Halbzeit.
Stimmt. Warte. Nee, warte mal. 5. Aber was ist denn mit den Abrams?
Ach, wollen wir die auch machen? Ja gut, dann kann ich...
Ey, bei den Abrams ist zumindest eine 66% guter Filmquote.
Stimmt. Der zweite ist halt kacke.
Ja.
Dann kann ich sehr lange über den Moment mich aufregen im zweiten, wo J.J. Abrams halt was geschaffen hat in diesem Moment, was danach vielfach kopiert wurde, nämlich eine Szene einzubauen, die einzig und allein dazu da ist, dass im Kino Leute jubeln. Und ich glaube, wenn wir den sehen, ich weiß nicht, ob es da schon ist, das ist zum Beispiel was Marvel-Filme danach sehr oft gemacht haben, wo Pausen in Filme eingebaut wurden, damit die Leute Zeit haben zu jubeln. Ich weiß nicht, ob Abrams bei dem Reveal, dass Benedict Cumberbatch Khan ist, das auch gemacht hat. Wäre dann interessant, das nochmal zu gucken.
Und der dritte von den Abrams-Filmen ist der meist underratede Star Trek-Film, meiner Meinung nach.
Ich finde Beyond heißt der, ne?
Ja.
Star Trek Beyond, ich finde den auch großartig. Also ich finde den auch ganz toll und fand schade, dass der auch so an den Kinokasten untergegangen ist. Aber wenn du ihn siehst, verstehst du es so ein bisschen, weil es ist der Star Trekigste von den dreien.
Mhm.
Und ich glaube, da kommen die Leute nicht drauf. Das ist halt eigentlich eine sehr, sehr gute Doppelfolge einer Star Trek Serie, wäre das.
Brauchen wir uns jetzt nicht weiter drüber unterhalten.
In 8 Folgen hört ihr mehr davon.
Genau. So, dann
dahin.
Begeben wir uns jetzt ins Zentrum des Universums, genau. Und scheißen dahin.
Ja. So. Leben lang und in Frieden.
Ja, oder besser in diesem langen Leben nicht diesen Film gucken. Tschüssi.
Tschüss. Ihr seid besser.